Herzlich willkommen im Podcast Fotografie pur. Das ist der Podcast, der ein bisschen anders als andere Podcasts die Fotografie beleuchtet. Aber Sie werden es selber sehen, zusammen mit Johannes Koch neben mir.
Ja, hallo, hi.
Johannes.
Schön,
das ist
dass wir es geschafft
unser
haben.
Unser dritter Podcast jetzt
genau.
In dieser Zusammensetzung.
Genau.
Wir haben tolle Themen uns ausgedacht und heute geht es um die Formatfrage. Ein Thema, was vielleicht auf den ersten Blick so sagt, ja, was kann man da jetzt so viel drüber sagen, aber wir werden schon einiges finden, was wir sagen können. Ich glaube, verlegen sind wir da nicht.
Reden können wir ja viel.
Was ist denn dein Lieblingsformat?
Mein Lieblingsformat ist eigentlich, wenn man es genau nimmt,
4x5. 4,5 Inch,
also 4, 5, Planfilm. Ja, Entschuldigung, 4,5 Inch, genau,
analog
richtig.
Analog Planfilm,
dicht gefolgt quasi von 8x10, was ja quasi das Pendant vom Verhältnis her ist, nur deutlich größer und halt 35. Ich habe sozusagen das gute Mittelformat ausgelassen.
Mhm,
ja. Man muss ja nicht alles mitmachen.
Nee, überhaupt nicht. Ich meine, es gibt so viele Formate, wenn du die alle bedienen willst, dann Prost Mahlzeit, dann hast du was zu tun und dann hast du vor allem ein Wohnzimmer voll mit Kameras, würde ich sagen.
Ja, das ist aber auch eigentlich nicht schlimm.
Ich finde das auch nicht schlimm. Man darf halt vielleicht nicht in einer Partnerschaft leben, wo einer der beiden oder eine der beiden sehr auf Ordnung und Minimalismus bedacht ist. Aber das Problem haben Fotografen, glaube ich, generell.
So. Auslagern.
Auslagern, genau. Ja, Formate. Ich muss mal ganz kurz den Timer stellen, damit wir unsere 30 Minuten pro Aufnahme hier schaffen. Jetzt geht es um die Formate. Formate so ist sind ja nicht nur was, wie wir gerade gesehen haben, für Analogfotografen. Formate gibt es natürlich auch im Digitalen. Und vielleicht fangen wir da mal mit kurz an. Was jeder kennt, ist das APS-C-Format. Das sind so die Einsteigerkameras, die günstigeren Kameras und das Kleinbildformat. Ich mag den Begriff Vollformat nicht, weil voll von was oder was ist voll? Es ist Kleinbild. Es ist das gleiche Format wie der Kleinbildfilm, der früher im analogen Bereich 35 mm, der eigentlich praktisch überall zu sehen, zu haben, zu bekommen war. Und dann gibt es auch digital das Mittelformat. Es gibt natürlich auch kleinere Formate wie in Handys und so, aber da reden wir jetzt nicht so drüber, sondern eher das, was wir mit Kameras bedienen. Und es gibt noch das Mittelformat, das entspricht eben 4,5x6. Das große, wenn man jetzt so eine Hasselblad oder Phase One Kamera hat. Es gibt natürlich auch das kleinere Mittelformat, das ist etwa zwischen Vollformat und ist, also da kann man sich auch selber erkundigen.
Ja,
also,
genau.
Dann ist es aber auch das schon Micro Four Thirds natürlich und dann die kleineren Formate, die 1 Zoll und was es so alles gibt.
Ich muss noch mal einmal reingrätschen. Du hast da mich gefragt, was mein Lieblingsformat ist, aber was ist denn dein Lieblingsformat? Die Frage ist, den einen oder anderen wird es ja bestimmt auch interessieren.
Naja, mein Lieblingsformat, das spielt so zwischen, also ich arbeite sehr, sehr gern auf Rollfilm, also Mittelformat. Das habe ich seit meinem Studium eigentlich so beibehalten. Damals waren es Hasselblad-Kameras. 6x6 finde ich ein sehr schönes Format. Ich habe jetzt eine 4,5x6 bei mir, aber das ist einfach
ein Format. Da habe ich auch noch mal kurz eine Frage. Wie hast du denn 6x6 fotografiert? Weil ich kenne einige Fotografen, also Hasselblad-Fotografen, die ihre Hasselblad irgendwie halt nicht in diesem normalen Format benutzen, sozusagen, sondern die kippen die. Gerade auch mit dem Sucher, den es dazu gibt. Und dann machen die quasi die Bilder nicht rechtwinklig sozusagen, sondern diagonal.
Ach so,
und nehmen dann nur den Ausschnitt sozusagen und machen aus dem Quadrat sozusagen wieder ein Rechteckformat in der Nachbearbeitung, Ausbelichten etc.
Ja, da sieht man ja schon, wie kreativ man da sein kann. Das ist natürlich schon toll. Ich dachte gerade, du kippst um 90 Grad und hast dann...
Ja, nee, das wäre das Gleiche.
Genau,
das würde sehr wenig Sinn machen.
Also ich mochte das Quadrat sehr gerne, weil das Quadrat gibt mir überhaupt keine Richtung vor. Also ich habe normalerweise Kamera so halten, ist man nennt das Landschaftsformat oder Hochkant, man nennt das Porträtformat und ein 6x6 ist geil, weil du hast keine Vorgabe, du bist erstmal frei.
Du bist frei, ja.
Und das ist schon super. Und, aber im Moment arbeite ich mit 4,5x6. Das ist auch sehr schön und ich mag die etwas größere Negative, die etwas niedrigere Schärfentiefe und dann eben 13-18 ist im Moment mein Standard Planfilmformat und ich gehe jetzt so langsam ein bisschen auf 18-24. Kommen wir gleich auch noch drauf. Genau.
Ja. Schön.
Jetzt nochmal zurück zu digital. Da haben wir einfach so eine Spannbreite, würde ich sagen, von seriösen Kameras, von Micro Four Thirds bis eben Mittelformat. Und Mittelformat auch nur das kleinste Mittelformat, nämlich 4,5x6.
Ja.
Größere gibt es digital leider nicht. Und dann ist man damit eigentlich auch schon bedient. Also die Vielfalt an Formaten, die wir auch gleich beschreiben werden, die es im Analogen gab und gibt, gibt es im Digitalen nicht.
Ja, weil natürlich die digitalen Leute sagen, ich kann ja alles zuschneiden.
Da werden wir auch noch gleich drauf kommen. Die vielen Möglichkeiten, die man natürlich digital und in der Nachbearbeitung hat, ob das wirklich so wahnsinnige Vorteile sind, das werden wir sehen. Aber gehen wir jetzt mal einfach zurück, um die Vielfalt ein bisschen zu zeigen. Was würdest du denn sagen, ist so das kleinste analoge Format, das du so kennst, was auch serienmäßig produziert wurde und von Leuten genutzt wurde?
Ja, also wenn wir halt wirklich für ganz, ganz klein anfangen, ist ja bei der Minox-Film sozusagen.
Diese Ritsch-Ratsch-Klick-Kamera,
wo Spionagekameras, DDR. Ja,
das waren ja negative.
So Fingernagel groß, ja, ja.
Kleine Fingernagel,
genau. Quasi alles scharf von vorne bis hinten, hat alles seine Vor- und Nachteile. Dafür halt natürlich sehr, sehr klein.
Naja, wenn man Tante Helga in Ibiza am Strand fotografiert, reicht das ja völlig.
Und dafür war es gut.
Dafür
Weil selbst gut. Dafür gab es Diafilm.
Da gab es Diafilm.
Mit einer durchaus brauchbaren Auflösung.
Und die gibt es heute noch. Also man kriegt sie nicht so einfach, aber die gibt es noch.
Ja.
Ich glaube in Japan und irgendwo werden die noch hergestellt.
Das ist durchaus richtig.
Ja, das ist witzig. Ja, was so. Genau, also das ist das kleinste Format.
Genau. Dann könnten wir gleich
dann
spurlos übergehen zum APS-Format.
Das kennt wahrscheinlich kaum jemand.
Genau, richtig. Sagen. Das ist aber eigentlich schade drum, weil APS-Format damals eigentlich ein ganz guter.
Das war das letzte, was entwickelt wurde.
Das war das letzte, genau, richtig. Und viele haben gar nicht auf dem Schirm, dass das eigentlich sehr, sehr weit fortgeschritten war. Also APS, im Digitalen heißt es APS-C. Ne. Das Digitale hat natürlich das Analoge adaptiert.
Das war praktisch der Kleinbildfilm hoch.
Na, quasi in der Mitte einmal so durchgeschnitten und dann quasi wieder umgelegt. Genau,
das gibt es also ja jetzt auch digital, diese Kameras, die praktisch nur
Halbframe
machen.
Ja, genau, richtig. Und das ist quasi eigentlich auch ein APS-Format sozusagen.
Ja.
Nur, dass halt ein 35mm Film eingelegt wird und dann hochkant gemacht wird.
Und du hast mehr Bilder.
72 und, dann.
Genau, ja.
Übrigens sehr schwer vollzukriegen, wenn man es mal probiert hat. Wenn man auf einmal in einer Analogkamera 72 Bilder hat, dann ist man erstaunt. Ja,
ist nur was für Leute mit mehr.
Man hat das Gefühl, der Film ist nie voll.
Genau, ist für Familien mit mehr als 16 Kindern, dann kriegt man das hin. Das
ist mein genau, Urlaub. Richtig. Aber nochmal, um auf das APS-Format draufzukommen, war damals ein Zusammenschluss von unter anderem Kodak, Nikon, Fuji, Canon. Die haben sich irgendwie zusammengetan und haben gesagt, wir bräuchten was Neues, weil natürlich die Geschichte mit digital aufkam und da man sich nochmal dagegen stemmen wollte. Und was viele halt nicht wissen, dass das wirklich ein sehr, sehr also ausgereiftes System schon war. Man konnte nämlich Bilder machen, man hat 10 Bilder gemacht und hat gesagt, oh Mist, ich habe jetzt gerade einen Schwarz-Weiß-Film drin vielleicht, ist ja doof, ich möchte jetzt auch ein Farbbild haben. Und man konnte mit APS-C sozusagen den Film zurückspulen lassen, dann ist der wieder zurückgespult in die
hat
Patrone.
Sich gemerkt,
genau, da ist ein Magnetband, es ist ein Magnetband sozusagen auf dem Negativen drauf, was sozusagen von der Kamera beschrieben wird. Und wenn man halt sagt, okay, ich möchte jetzt wechseln, dann wird der Film reingespult. An diesem Magnetband wird quasi eine Markierung gesetzt. Ich kann den Film rausnehmen, kann einen anderen Film reinlegen. Da spielt es auch keine Rolle, ob der neu war oder ob der auch schon gebraucht war. Die Kamera hat bis automatisch dahin gespult, weil da muss man auch nicht irgendwie einfriemeln oder so, sondern man legt einfach die Patrone sozusagen ein und den Rest macht die Kamera. Also sehr, sehr weit. Gab quasi auch keine, ne, wie man es vielleicht auch aus analogen Zeiten kennt, dass irgendwo der Film nicht mitgenommen worden ist. Das gab es da alles nicht, weil es hat alles die Kamera gemacht. Und man konnte da einfach wechseln und dann wieder zurückwechseln. Super System, das so an sich.
Ich habe das mitgekriegt damals, aber ich habe es überhaupt nie benutzt, muss ich ehrlich sagen, weil das einfach völlig überrumpelt wurde, vermutlich von den Digitalkameras.
Ja, es kam halt so ungefähr zur gleichen Zeit auf.
Anfang 2000 oder wahrscheinlich Ende 90.
Ich kann es dir ganz genau sagen, es kam auf 1996, um genau zu sein.
So früh schon.
Ne? Ja, naja, es brauchte natürlich dann auch wieder eine Weile, ehe es sich etabliert hat. Das ist ja immer nicht gleich, es kommt was raus und alle schreien, ja, super toll.
Ja.
Das war ja bei digital auch nicht so. Ne? Wenn man da mal geht, Kodak hat 75, glaube ich, die erste Prototyp digital gehabt und war ja auch der Meinung, wir lassen das mal noch.
Ja, ich habe Ende der 90er habe ich gesagt, das Digital wird sich nie durchsetzen, weil das kommt niemals gegen einen Diafilm an. War damals natürlich auch so in der Zeit. Aber ich hab ich recht gehabt? Nee. Nein, nicht richtig. Okay. So,
aber gab ja viele solche Dinge. Internet, wer braucht das schon? So. Ja,
genau. Ja. Also APS-Format, wirklich sehr fortschrittliches Format, die wenigsten kennen es. Und damit ist aber auch die Innovation in Analog praktisch abgestorben.
Ja, das war quasi das letzte, wo man gesagt hat, man steckt da nochmal Kraft rein. Und genau. wie ich ja gerade schon gesagt habe, man sieht halt auch, dass die Firmen dann auch einmal auch zusammengearbeitet haben, um halt das Einheitliches rauszubringen. Versucht das heute mal mit digital. Da geht es ja schon, also wir können ja von Glück, also es hat jeder sein eigenes RAW-Format, da geht es ja schon los. Wir können ja von Glück reden, dass wir wenigstens das JPEG-Format noch irgendwo haben im digitalen. Und okay, da gibt es mittlerweile ja auch, ich meine, ist ja auch ein sehr, sehr altes digitales Format sozusagen. Lass mich lügen, ich glaube auch in den 90ern irgendwann erfunden worden. Also das ist halt auch schon sehr, sehr alt. Mittlerweile gibt es was Neues, aber da beteiligt sich auch wieder nicht jeder dran. Also man sieht, damals hat man dann doch schon gesagt,
das passt. Wahrscheinlich auch notgedrungen, weil der Markt halt so langsam eine Flaute bekommen hat. Dann musste man wahrscheinlich. Aber
das ist richtig.
Nichtsdestotrotz, der bekannteste und am meisten produzierte Film ist, glaube ich, nach wie vor und war auch immer der Kleinbildfilm. Ja. Und wenn wir jetzt von Formaten sprechen, bevor wir das noch machen, wollte ich noch ganz kurz was zu den digitalen Formaten sagen, was natürlich bei den analogen nachher auch stimmt. Mich hat gar nicht so sehr immer interessiert im digitalen, ob das jetzt ein Kleinbildformat ist oder ein APS-C-Format oder ein Mittelformat ist. Für mich ist immer relevant das Seitenverhältnis. Und zwar, ich bin ja jemand, der Porträt und Menschen fotografiert. Und ich zum Beispiel persönlich finde, das Kleinbildformat, also digital Vollformat, das ist ja 2:3. Das heißt, das Verhältnis zwischen Höhe und Breite ist sehr schmal. Also wenn ich jetzt ein Hochkantporträt bis zum Gürtel fotografiere, dann stoßen die Schultern schon sehr stark an die Seitenränder an. Das heißt, ich muss aufpassen, ich habe wenig Luft. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein 4,5x6 habe oder ein Micro Four Thirds Format, dann habe ich einfach rechts und links mehr Luft. Und das fand ich immer ganz toll, weil ich dann einfach beim Fotografieren ein bisschen freier war.
Für die Leute, die es nicht wissen, Micro Four Thirds, welches Seitenverhältnis?
Na, rat mal, 3x3:4. Hä? Das habe ich jetzt nur geraten. Ich habe keine Ahnung, wie ich darauf komme.
Das ist richtig. Sag mal, ist dir eigentlich warm? Weil du hast immer noch die Kopfhörer auf.
Ach, ja. Du hast recht.
Ja.
Ja, es wärmt so schön die Ohren.
Ja, das dachte ich mir.
Ja, also diese Seitenverhältnisse, die waren für mich halt sehr wichtig. Und das fing aber schon an, wie ich schon vorhin gesagt habe, bei 6x6. Das ist natürlich ganz komfortabel. Da habe ich bei Porträtaufnahmen natürlich sehr viel Platz. Das kann auch ein bisschen zu viel sein, aber das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn wir nämlich jetzt auf die anderen Formate kommen, dann sehen wir, dass wir mit Seitenverhältnissen ganz viel machen können. Zum Beispiel Kleinbildfilm. Kleinbildfilm ist ja auch 2:3, hat das gleiche Problem im Prinzip für mich wie der digitale
genau, ja. Film. YouTube-Zuschauer genau. Hat jetzt Glück, weil...
Ja, wir zeigen manchmal was, genau. Was dann auf YouTube zu sehen ist, natürlich im Podcast nicht, aber Sie können sich's vorstellen oder ihr könnt es euch vorstellen, wir sind ja beim Du. Ja. Ihr könnt es euch vorstellen und ihr könnt es natürlich auch im Internet nachschauen. Was bei Kleinbild natürlich schon ganz toll ist, Kleinbild gab es eben und gibt es heute auch noch, nicht nur in diesem einen Format. Ich erinnere mich, ich hatte in meiner Mittelformatkamera eine Kleinbildkassette, die dann eben den Kleinbildfilm auf 6 cm belichtet hat. Das war schon so ein kleines Panoramaformat.
Genau, das heißt, wir sind dann ja bei 6 cm mal
24
mm. Genau, das ist schon das ist super. ganz also ordentlich war, Panorama.
Super genial und das gibt einem so eine Freiheit, wenn man so verschiedene Formate hat. Und es ging natürlich weiter, die X-Pen, die Hasselblad X-Pen ist das, glaube ich, es gibt auch noch andere, also wir machen hier keine Werbung für Firmen, die hat dann ein Kleinbild Panorama, das ist eine Kleinbild-Panorama-Kamera, ich weiß es gar nicht, sind das 12 oder 17 Zentimeter?
Ich glaube 12 Zentimeter
sind es. 17 war, glaube ich, die mit Mittelformat, da gibt es eine.
Genau, es gibt auch, genau, richtig, die Horizon macht ja dann, ja gut, die schwenkt ja auch nochmal.
Dann hat man natürlich super tolle Formate, richtig schöne Panorama-Formate und das geht eben so weiter. Man sieht eigentlich schon, dass im analogen Bereich die Formate viel, viel flexibler sind als im digitalen.
Ja, aber jetzt kommen natürlich jetzt bestimmt wieder Leute, die sagen, ich kann ja beschneiden im Digitalen. Genau. Ich habe ja viele Megapixel, warum soll ich denn nicht beschneiden können? Das ist ja
Das Argument höre ich sehr, sehr oft, dass Leute sagen, ja Moment, ich kann auch Panorama, wenn ich genug Megapixel habe, schneide ich halt oben und unten einfach was weg, dann habe ich genau das gleiche Seitenverhältnis. Das stimmt natürlich, technisch ist das richtig. Ich möchte es nicht machen und viele, die ich kenne, auch nicht. Warum? Weil, wenn du losziehst, um Bilder zu machen, du hast immer dein 2:3 Fenster, wenn du eine Vollformatkamera hast. Das heißt, du fotografierst einfach anders, du siehst anders und musst dir immer vorstellen, ich schneide das nachher. Das mag jetzt vielleicht trivial klingen, aber wenn du mit einer, zum Beispiel mit so einer Panoramakamera, zum Beispiel so einer X-Pen oder so losziehst, dann hast du eine Panoramakamera und du hast auch nur diese Panoramakamera. Das heißt, du hast dieses Format, du denkst in diesem Format, du suchst die Motive in diesem Format und dann bist du viel tiefer in dem Ganzen drin und das finde ich halt unheimlich wichtig. Also dieses Rumschneiden hat für mich nie richtig funktioniert. Klar, zur Not kann man das machen, aber die Inspiration, wenn ich durch eine Kamera gucke und ich sehe 2:3, ist halt einfach nicht die gleiche, wie wenn ich mit so einer Panoramakamera losziehe. Du hast ein anderes Gefühl.
Ja, natürlich.
Und das beeinflusst deine Kreativität.
Durchaus.
Das ist, glaube ich.
Zumal wir ja auch im Format, also im Film ja auch nicht, sagen wir mal, auf rechtwinklig, rechteckig begrenzt wären.
Theoretisch gar nicht. Da können wir ja noch gleich noch drauf kommen, wenn man Formate selber macht. Aber wir gehen mal weiter.
Genau, richtig.
Rollfilm hatten
wir Rollfilm, nicht besprochen. Genau. Ich habe hier ein tolles Anschauungsmaterial. Also wir haben jetzt hier den 120er, wie gesagt.
Genau.
Die Leute auf YouTube haben Glück.
Rollfilm, das sind...
Das ist jetzt dein bevorzugtes quasi Format, ja, was Rollfilm analog
ist,
angeht. Ne?
Genau, Rollfilm. Für die schnellen Aufnahmen ist es Rollfilm.
Für die schnellen.
Für die,
mal relativ zu sehen.
Genau, also für mich ist die Mittelformat-Kamera mit Rollfilm die Kamera für unterwegs, für mal schnell fotografieren, während meine Kunstprojekte, in Anführungszeichen, mache ich sehr gerne eben auf 13:18 oder 18:24.
Ich kann ja mal passt ja auch schlecht in die Jackentasche. Ja, genau.
Also das wäre jetzt hier so eine Kassette mit 18:24. Im Vergleich dazu 4,5 Inch und im Vergleich dazu Kleinbildfilm.
Genau.
Ja, also man sieht, was da für wahnsinnige Möglichkeiten in den Formaten sind. Die Seitenverhältnisse sind natürlich auch spannend. Ich finde zum Beispiel, meine Königsklasse im Mittelformat ist eigentlich das 6x7, weil 6x7, das geht noch mehr in Richtung Quadrat. Also bei 6x7 habe ich noch weniger Unterschied zwischen Höhe und Breite.
Aber es ist halt immer noch da. Also es auch ist noch es klingt also sehr, sehr wenig. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass man mal 6x7 Zentimeter jetzt hat, es klingt halt sehr, sehr wenig.
Es ist immer
aber noch man sieht es. Genau, es ist genau.
Immer noch ein Hochformat.
Richtig, ja.
Und in der Mode zum Beispiel oder bei Porträts im Freien finde ich das toll, weil du hast bei diesem Format noch ganz viel Landschaft im Hintergrund. Mhm. Bei 2:3 Kleinbild, wenn die Person relativ gut großflächig aufnimmst, ist fast nichts mehr
zu sehen. Da ist nichts mehr zu sehen, ja, das stimmt.
Und gerade für Leute, die sagen, ich komponiere genau auf das Format, das machen ja sehr viele, das ist ja auch sowas, was aus der Streetfotografie kommt, die sagen, ich komponiere das Format wie Endformat, ich beschneide nicht. Es gibt ja so eine Puristenfraktion, finde ich ganz sympathisch, aber ich würde nicht ganz so weit gehen, aber es gibt so eine Fraktion, die sagen, das Negativ ist quasi heilig und wir belichten so, wie wir es nachher auch abziehen. Und dann.
Ja, das ist ja auch grundsätzlich nicht falsch.
Nee, aber dann ist halt nichts mehr mit Beschneiden.
Achso, ja, naja. Ja.
Und dann musst du halt gucken, dass du das richtige Format kriegst.
Ja, okay. Ja.
Also dieses 6x7, finde ich, ist so die Königsklasse im Rollfilm. Und dann gibt es eben noch das 4,5 Inch, das hatte ich ja gerade hier. Das ist mein Liebling, also das ist eigentlich vom Seitenverhältnis her.
Ich genau zeig mal das sowas. Deutsche das Pendant dazu, weil wir sollten mal erwähnen, dass das nämlich ein amerikanisches Format ist, dieses genau. 4x5, deswegen halt auch 4x5 Inch. Das deutsche Pendant ist 9x12.
9x12, genau.
Sozusagen und da unterscheidet sich halt ein bisschen. Ne?
Da ist ein Film drin, der ist jetzt belichtet.
Na, sehr gut.
Ich glaube, der ist auch.
Der Herr Chester hat so viel Geld.
Das ist nur ein Testfilm. und bei 4,5 Inch oder 9x12 finde ich eben auch das Seitenverhältnis sehr, sehr schön. Also das ist ein Verhältnis, was, wenn ich hier eine Person, ein Porträt aufnehme, immer noch sehr viel Platz rechts und links, um
genau.
den Hintergrund zu zeigen. Das sind so Formate, die mag ich sehr, gerade im People-Bereich. Und natürlich kann man die auch im Querformat für Landschaft verwenden. Da kann man sich eben ganz, ganz viele verschiedene mögliche Formate einfach aus diesen Standardformaten raussuchen. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, die im Analogen viel, viel vielseitiger ist und vielfältiger ist als im digitalen Bereich. Ich fände es super, wenn plötzlich ein Panoramasensor rauskäme, ein 4-5-Inch-Sensor. Ich wäre sofort dabei, wenn ich es mir leisten könnte. 4-5-Inch-Sensor wäre sowas
von mir. Das wäre super.
Es gibt nämlich noch einen anderen Unterschied. Wenn man jetzt sagt, naja gut, hier große Formate ist halt groß, hast du mehr Auflösung? Die Auflösung interessiert mich nicht so sehr. Was ist noch ein Unterschied zwischen einer Kleinbildkamera und so einer 9x12-Kamera? Das ist die Optik, die Linse.
Ja.
Weil eine Kleinbildkamera, die hat als Normalbrennweite die 50 Millimeter, also 5 Zentimeter.
Genau, ja.
Eine 9x12 hat ungefähr 150 Millimeter, ja, ganz grob.
Ja, ganz grob, genau, ja.
Ungefähr 150 oder 120, irgendwie so.
Ja, es ist eine krumme Zahl bei 9x12, bei 4x5 ist es ein bisschen einfacher, das sind 150, genau, relativ da ist 150. Gut berechnet.
Und jetzt muss man sich halt vorstellen, ich habe den gleichen Bildausschnitt, wenn ich mit einer Kleinbildkamera mit 50 mm und mit einer 4,5 Inch mit 150 mm fotografiere. Aber ich habe ein anderes Objektiv. Das heißt, je größer die Formate, desto länger die Brennweiten und desto anders sind eben auch die Abbildungseigenschaften und auch die Schärfentiefe, also wie ich den Hintergrund freistelle, aber auch alle Objektivfehler, wenn ich die möchte. Man kann ja auch mit alten Objektiven arbeiten.
Oh ja, gerne.
Ja, und das ist eben ein Unterschied. Es ist nicht nur, es ist einfach nur größer. Es hat eine andere Abbildungseigenschaft durch den Abbildungsmaßstab, die Brennweite, die Schärfentiefe, aber eben auch, man arbeitet mit anderen Brennweiten und anderen Objektiven. Und auch das unterscheidet das Ganze nachher. Mich ist aber interessiert nicht so sehr die Auflösung, weil Auflösung und Detailreichtum ist wunderschön bei Landschaftsaufnahmen sowieso, aber da ist digital natürlich auch ganz groß und das ist jetzt nicht mehr das vorstechende Element oder Qualitätsmerkmal für mich.
Also könnten wir ja sozusagen sagen, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir bleiben bei dem Thema Normalbrennweite, also 50 mm im 35 mm Bereich. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir bleiben bei dem Thema 4x5 Inch, um da die Normalbrennweite quasi darzustellen, müssten wir bei 150 mm liegen. Genau. Das hat dann nicht ja nur Vorteile. Also Vorteil ist natürlich, wir haben keine Verzeichnung mehr. Ne?
Weniger, ja, genau.
Richtig. Wir haben eine geringere Tiefenschärfe, Schärfentiefe, genau. Je nachdem, wie wir das nun benennen wollen.
Das ist das Gleiche.
Richtig. Aber es hat vielleicht auch einen Nachteil, weil ich habe natürlich bei 50 mm 1,8 für 35 mm natürlich eine offenere Blende. Wir nehmen mal einfach 1,8er, so irgendwie so, ne? Früher Joghurtbecher genannt, so ein ganz einfaches Objektiv. Das habe ich natürlich dann nicht mehr in 4x5 Inch, sondern mir geht einfach Licht verloren.
Genau, die fangen so bei 5,6 an. Die
genau. 50er, ja. Sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Das ist ja nicht mal, wir haben in Analogen nicht nur das Gute.
Es ist immer eine technische Abwägung, ganz klar. Das ist eine technische Abwägung und das wird man auch merken, wenn man noch größere Formate verwendet, muss man entweder richtig fette Objektive, lichtstarke Objektive sind richtig teuer oder man muss eben mit längeren Belichtungszeiten arbeiten. Natürlich, das sind Kompromisse ohne Ende, aber das ist ja auch das, was das Ganze interessant macht. Also klar, es ist immer eine Frage, ja, was mache ich und was brauche ich und wie möchte ich daran gehen? Ganz klar, nee, das ist richtig, was du gesagt hast. Übrigens, hat man noch gar nicht gesagt, wir sind jetzt gerade, wer auf YouTube die ersten beiden Sendungen gesehen hat, das war bei mir im Studio und heute sind wir im Birkenstudio.
Genau, richtig, da wo ich Studiomanager bin und dafür verantwortlich bin, dass hier alles läuft, so wie es laufen soll. Und einen kreativen Raum für alle, die jetzt sich einfach mal ausleben wollen und können gerne hierher kommen. Und natürlich, die Model Couch
sozusagen. Erinnert mich an meine Zeit in Stuttgart, als ich da die Podcast gemacht habe. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere da auch noch dran. Ist aber nicht die gleiche Couch, das ist eine andere.
Ja, sehr schön. Sicher, vielleicht kam die auf Umwegen her. Man weiß es ja nicht.
Genau, die ist mir hinterhergereist. Nee, das wäre schön. Vielen Dank, dass wir das hier auch machen können. Das ist richtig cool. Und lass uns mal weitermachen mit den Formaten. Also,
genau.
Wir haben ja jetzt mal so ganz grob die digitalen Formate besprochen, die es so grob gibt. Und da
gibt es ja nicht so viel.
Es gibt nicht viele und die unterscheiden sich auch ein bisschen im Seitenverhältnis. Also ich mochte damals eben das Micro Four Thirds sehr gut, sehr gerne vom Seitenverhältnis, aber mir war es im Endeffekt zu klein, der Sensor. Hat so ein paar Nachteile, müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Im Analogen ist man da viel freier, da gibt es viel mehr Möglichkeiten von Quadrat bis hin zu Panorama, gibt es halt so gut wie alles.
Oder ich nehme einfach eine Schere.
Oder du nimmst eine Schere, genau. Also man kann natürlich auch eigene Formate machen und das ist natürlich geil. Also das heißt, ich kann, wenn ich will, kann ich mir eine Kamera bauen mit einem ganz eigenen Seitenverhältnis als Panorama oder Hochformat. Zum Beispiel nimmt eine Holzkamera, die groß genug ist, eine alte Holzkamera und baut euch ein eigenes Rückenteil mit einer Glasscheibe, die eben eurem Format entspricht und dann habt ihr euer Format. Jetzt stellt euch natürlich die Frage, ja, aber da gibt es doch keine Filme für. Für mein neues Format gibt es doch keine Filme. Ich meine, was mache ich da? Und da gibt es eben Möglichkeiten und zwar, dass man eben auch das Filmmaterial selbst zuschneidet.
Am besten im Dunkeln.
Am besten im Dunkeln, genau. Also die einfachste Möglichkeit, das kennt vielleicht der ein oder andere, wenn man sich eine einfache Lochkamera baut,
oh ja,
auf Fotopapier belichtet, dann schneidet man sich das Fotopapier halt bei Rotlicht eben einfach auf das Format von meiner Schuhkarton.
Das ist das Einfachste, genau.
Ja, das ist das Einfachste.
Das mit Fotopapier.
Aber da sieht man auch schon, ich kann jedes beliebige Format einfach auch reinschneiden in meinen Karton.
Und nicht nur das, sondern ich kann es auch um die Ecke quasi legen, sozusagen als Kurve. Das geht natürlich mit einem digitalen Sensor relativ schwierig. Also vielleicht einmal.
Einmal, genau.
Ja, und, aber Ende.
Genau, und das ist natürlich die Möglichkeit. Und viele nutzen das auch eben Papier, weil es eben so viele Möglichkeiten hat und weil es halt so gut verfügbar ist. Es gibt aber auch noch anderes Filmmaterial, was man auf Rolle kaufen kann, zum Beispiel Röntgenfilm. Kurz für die Röntgenfilm nicht kennen, Röntgenfilm ist ein Schwarz-Weiß-Film, der orthochromatisch ist. Der wurde gemacht und wird heute in Deutschland ist im Röntgenbereich, also bei Ärzten, eigentlich digital angesagt, aber die werden noch neu hergestellt, weil weltweit noch sehr viel auf Film geröntgt wird. Und ja, der Röntgenfilm, der ist so gemacht, dass er rot unempfindlich ist, einfach deswegen, damit die Leute beim Arzt, die Arzthelfer und Helferinnen, dass die bei Rotlicht die Filme entwickeln können, dass sie nicht im ganz Dunklen rumtappen müssen. Deswegen macht man einfach orthochromatische Filme quasi.
Eigentlich super, ne?
Und die gibt es und die sind ganz günstig und die kriegt man auch in allen Formaten und die kann ich mir dann bei Rotlicht auch selber zuschneiden. Also
und sehr hochauflösend.
Die sind super.
Muss man auch nochmal dazu sagen. Das sollte man auch nochmal erwähnen.
Super, das ist wirklich hochauflösend. Sehr,
genau,
die neuen
richtig.
Haben auch ungefähr ISO 100, also das ist gar nicht so schlecht. Also eine tolle Sache und ich habe mal gesehen, dass sich einer ein rundes Filmformat, also ein Rückenteil mit einer runden Glasscheibe und einem eigens gebaute Kassette für runde Negative gemacht hat und das kann man sich dann zuschneiden oder dreieckig oder keine Ahnung, was immer ihr wollt. Und das ist eine Möglichkeit der kreativen Nutzung von dem Ganzen, die es eben bei digital nicht so richtig gibt.
Ja, also ich wüsste zumindest nicht, dass ein runder Sensor, obwohl das eigentlich, man würde halt den Lichtkreis komplett dann ausnutzen im Digitalen. Das wäre natürlich wer weiß, was dann noch kommt.
Aber ihr seht, es gibt eben Möglichkeiten, auch Hand anzulegen und eigene Sachen zu machen. Eigene Kameras zu basteln. Eine alte Holzkamera umzubauen ist überhaupt kein Problem. Wer ein bisschen Holzleim zu Hause hat und eine kleine Säge, der kann sehr viel damit machen. Also das ist eine tolle Sache. Und da gibt es sicher noch andere Materialien, die man verwenden kann. Das ist eigentlich relativ schön, muss man sagen. Aber wir sind noch gar nicht am Ende.
Sind wir noch nicht. Nee, Material. Wir könnten jetzt zum Beispiel zum Polaroid, zum ursprünglichen Polaroid mal nochmal kommen. Da haben wir natürlich auch nochmal ein anderes Material, nämlich ein quasi Sofortbildmaterial. Das kann ich natürlich auf viele Arten und Weisen benutzen. Also in einer klassischen Polaroid-Kamera. Man könnte sich auf der Kreativität heraus ein Rückteil für 4x5 Inch Beispiel auch bauen.
Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, die 4x5 Trennbild Polaroids. Kriegt man die noch? Aber sehr teuer.
Ich habe vor mehreren Jahren mal den Fehler gemacht, original von Polaroid mir welche zu kaufen. Für teuer Geld. Sagen wir mal, nach dem ersten Mal nach dem ersten Mal auspacken und schütteln schon festgestellt, der war mal nass irgendwann, aber der ist mittlerweile ausgetrocknet.
Also, das ist so ein Bereich, da ist halt schwierig. Ganz viel weggebrochen. Ja. Also das ist leider, Filme gibt, kriegt man fast alles, also nicht mehr alle Filme, die es früher gab, aber von jedem Bereich. Man kriegt Großbild, man kriegt Farbfilme, Schwarz-Weiß-Filme, das ist eigentlich alles da, aber Polaroid eben nicht. Dafür ist eben was neu dazugekommen, nämlich die Instax, das ist ja auch so eine Art Sofortbild, ist nicht Polaroid, aber auch Sofortbild. Und die sind sehr beliebt und die haben wieder andere Formate. Die richten sich jetzt so ein bisschen an die Handy-Formate, also Hochformate und
ja,
so.
Ja, genau.
Was modern ist für junge Menschen.
Nur noch bei von Fuji, die sind noch quadratisch.
Gibt es verschiedene.
Genau. Ja. Was ich aber noch sagen wollte, weil wir noch bei dem Thema vorhin waren mit den Materialien oder so, wenn man die normalen, es gibt ja auch noch die normalen Polaroids, die man immer noch kaufen kann. Vom Polaroid Now sozusagen, ja. Keine Werbung. Das ist ja durchaus ein ähnliches System wie damals. Und was vielleicht viele nicht wissen ist, man kann die Polaroid sozusagen im Wasser auflösen, zieht sich dann die obere, also ne, man muss die obere Deckschicht aufmachen, dann heißt darunter die Filmschicht und die kann man im Wasser abziehen und man könnte dann dieses abgezogene Bild sozusagen auf Holz zum Beispiel machen. Funktioniert super. Ja. Ist ein bisschen friemelig, ein bisschen Handarbeit, aber mehr Unikat geht nicht.
Bis vor kurzem wusste ich gar nicht, dass es mit diesen Filmen geht, weil ich kannte das nur von den Trennbildfilmen. Da hat man ja auch diese Emulsionstransfer gemacht.
Genau, richtig. Genau, es ist halt ein bisschen aufwendiger, weil man muss das Polaroid halt wirklich aufschneiden, um halt an die mittlerste Schicht zu kommen, wo man sonst nicht drankommt. Deswegen ist das ein bisschen aufwendiger, aber es funktioniert.
Und man hat wieder kreative Spielwiesen ohne Ende.
Ja, naja, ich kann es ja eigentlich auf jedes Material machen. Also es haftet eigentlich überall, weil das halt diese Filmkleber und genau diese Emulsion halt darauf ist. Deswegen pappt die eigentlich überall an. Aber das funktioniert.
Ja, das ist super. Also ich finde auch, also man hat wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten, mit Filmmaterialien zu arbeiten. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Man kann Emulsion flüssig kaufen.
Oh ja.
Und kann auf beliebige Materialien Emulsion aufbringen und das in eine Holzkamera reinpacken.
Das ist natürlich super.
Ich meine, Wetplate ist ja auch was Ähnliches. Wetplate ist natürlich ein relativ aufwendiges, teures Verfahren. Aber Wetplate kann ich auch meine eigenen Formate machen. Es gibt Leute, die Wetplate in einer Mittelformatkamera mit kleinen Alublechen machen oder Kleinbildkamera. Es gibt Wetplate-Fotografen, die machen fenstergroße Wetplates, also richtig riesige Dinger.
Ja, gibt so einen Asiaten, also einen Chinesen-Asiate, irgendwie, der mit seiner riesigen, ich glaube, 50 mal 60 Zentimeter. Ich meine, das ist natürlich dann auch schon
oder eben extrem. Schöne Panoramaformate eben auch. Also der da gibt es einige Fotografen auch hier in Berlin. Der Max Zeitler zum Beispiel hat auch eine schöne Panoramakamera sich gebaut für Wetplate. Also auch da gibt es Möglichkeiten. Papiere benutze ich auch. RA4 Umkehrprozess.
Sehr nice.
Tolle Sachen. Also man sieht einfach, da gibt es Sachen, das ist unglaublich und man kann da ganz viel auch selber umgestalten und auf seine eigenen Bedürfnisse oder auch auf seine eigenen Kreativität anpassen. Das ist schon eine tolle Sache.
Aber du würdest jetzt schon für dich auch jetzt sagen, du bist jetzt schon eher auf dem Wetplate sozusagen aus. Was jetzt die kreative Arbeit von Wetplate dir angeht.
Und RA4, eben diese Farbpapiere, genau. Weil die haben so ein bisschen so einen Look, der so ähnlich ist wie abgelaufene Polaroids, so farblich. Die Farben stimmen ja nicht so ganz. Durch diesen
Umkehrprozess.
Diesen Umkehrprozess, der ja nicht genormt ist. Papier ist nicht gemacht für Umkehrprozess. Ja,
gar nicht eigentlich.
Nee, gar nicht. Und deswegen macht es auch nicht genau das, was man will. Aber auch das ist das Schöne dabei. Es gibt diese Polaroid-Farben, also diese quasi Polaroid-Farben. Und das finde ich auch sehr schön. Also das ist auch ein bisschen einfacherer Prozess, weil ich die nicht sofort entwickeln muss. Bei Wetplate muss ich immer das Labor daneben haben. Das heißt, ich muss Belichten sofort entwickeln. Bei RA4 habe ich meine Kassetten mit dem Papier, die kann ich dann zu Hause entwickeln. Also da gibt es eben auch Vor- und Nachteile, eben auch technische Vor- und Nachteile in, wie überall in der analogen Fotografie. Aber das ist einfach sehr vielseitig. Und die Materialien kriegt man einfach noch alle, die Chemie auch.
Wenn wir einmal dabei sind gerade, was brauchst du für Chemie? Für den Umkehrprozess? Also vielleicht für die Leute, die, weil wir es gerade einfach haben, vielleicht mal nochmal interessant, kurz wenigstens anreißen. Mal
gucken. Ja, das ist ja im Prinzip ist das ein Farbpapier, das für Vergrößerungen von Farbnegativen verwendet wird, mhm, im Labor eben auch automatisch. Und da gibt es eben den standardisierten RA4-Prozess, da kauft man die Chemie und dann sieht man es durch. Dann hätte ich aber negativ. Ist ja klar, wenn ich auf das Papier belichte, habe ich negativ. Also muss ich einen nicht genormten Prozess davor machen, nämlich die Umkehrung. Und das ist relativ einfach. Ich entwickle dieses Farbpapier zunächst mit einem Schwarz-Weiß-Papierentwickler.
Aha, okay.
Also was haben wir da?
Bodinal?
Nee, Rodinal ist ein Negativentwickler.
Ach so.
Papierentwickler.
Irgendwas von Ilford.
Man kann jeden Papierentwickler nehmen. Dann wird das Schwarz-Weiß negativ entwickelt. Dann stoppe ich das, dann gebe ich Licht drauf. Das ist ähnlich wie bei Diafilm, der alte Prozess, der noch nicht chemisch umgekehrt hat. Also
okay.
Die ersten Dias wurden auch mit Licht umgekehrt. Das heißt, man entwickelt das Schwarz-Weiß negativ, belichtet den Rest und der Rest ist natürlich, wenn es negativ wegfällt, positiv. Und
ja,
dann entwickle ich und dann muss nur noch dieses Negativ des Silber rausgewaschen werden. Aber das ist auch innerhalb des RA4-Prozesses mit drin. Hört sich kompliziert an, sind einfach nur 3 Bäder und fertig, also 3 Bäder plus Stoppbad.
Ist also nicht wirklich aufwendiger als wie der normale.
Eigentlich ganz einfach, okay, genau. Bisschen einarbeiten und dann läuft das. Und das sind eigene Prozesse, eigene Ideen. Und das macht unheimlich Spaß, finde ich. Also ist schon recht schön. Auch schon das Film entwickeln, finde ich, macht Spaß. Also dieses, wenn man dann das Bild auf diesem, das Silberbild bei dem Schwarz-Weiß negativ hat.
Dieser magische Moment, wenn auf einmal was entsteht, so von jetzt auf gleich. Das ist ja auch das, warum ich das halt sehr, sehr gerne mache.
Also
weil ich mir sage, das ist halt einfach Magie.
Seit 1996, als ich angefangen habe, Fotografie zu studieren, bis heute, bin ich jedes Mal noch gespannt, ob was drauf ist auf dem Film. In den 99,9% ist auch was drauf, aber es ist immer noch dieser kleine Rest von Aufregung, wenn man dann die Dose aufmacht. Ist jetzt alles leer oder ist da was drauf?
Genau. Aber, und dann die Fehlersuche. Wenn mal was leer war, dann denkt man sich, woran liegt's? Ja,
ist passiert aber ganz selten. Also das, eigentlich sind die Prozesse sehr stabil.
Ja, aber vielleicht können wir auch mal andere abholen. Es passiert uns wahrscheinlich auch noch ab und zu, dass mal irgendwas daneben geht.
Analog,
Chemie abgelaufen ist, irgendwas
genau, analog
gekippt ist.
Tücken, genau. Und damit muss man halt auch leben. Und aber das macht auch Spaß. Also das hat so seinen eigenen Charakter dann einfach auch. Ja, das sind so die Möglichkeiten, die man einfach in der analogen Fotografie, aber auch in der digitalen Fotografie natürlich hat. Und da kann man sich dann eben auch austoben. Und ich glaube auch, selbst wenn man ein gefleischter Digitalfotograf ist, eine alte Analogkamera kostet nicht die Welt. Und selbst das selber Entwickeln von Schwarz-Weiß-Filmen kann eigentlich jeder, der es 2-3 Mal gemacht hat. Ja,
die,
natürlich.
Die YouTube-Schauer haben wieder Vorteil.
Ja, natürlich.
Ja, wie gesagt, Mittelformat und auf dem Flohmarkt für 20 Euro.
Selbst wenn man, aber wir werden noch mal ein eigenes Video dazu machen,
genau.
Selbst wenn man den Autofokus nicht vermissen möchte. Ich habe mir eine Nikon gekauft, eine F100 oder F90. Die haben Autofokus, das sind analoge Kameras.
Und der hat damals gut funktioniert, man soll es nicht glauben.
Die funktionieren.
Und auch immer noch.
Sind nicht so schnell wie die ganz neuen, aber damit kann man Film belichten. Also da muss man nicht denken, das ist jetzt alles Asbach uralt und das funktioniert nicht so richtig. Also man muss nicht mit Holzkameras losziehen, man kann auch wirklich mit Kleinbildkameras vom Flohmarkt loslegen. Da werden wir uns nochmal drum in einem gesonderten Podcast unterhalten, weil ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist nicht nur zu sagen, welche Kameras denn gut sind, weil es gibt ganz viele, die gut sind, sondern woran erkenne ich denn, wenn ich auf dem Flohmarkt, das habe ich ganz oft, wenn ich dann da stehe, ich gucke mir die gerne an, ich kaufe die nicht mehr, ich habe genug, aber ich gucke mir die
am Flohmarkt gerne an. Genug hat man nie,
sind wir mal ehrlich. Dann kommen immer junge Leute, sagen, oh, toll, Kameras und so, und gucken sich die an und sagen, oh ja, Minolta will ich, kaufe ich. Und dann erzähle ich den Leuten immer, worauf sie achten müssen, ja, durchgucken, ob die Blende zuspringt, ob der Verschluss geht und so weiter. Das können wir uns nochmal vornehmen.
Das werden wir machen.
Worauf muss ich denn achten, wenn ich eine Kamera kaufe? Weil es reicht nicht drauf zu gucken, der Name und ob sie gut aussieht. Selbst gut aussehende Kameras können verharzt sein oder irgendwas.
Ja, natürlich.
Selbst Kameras, die gar nicht benutzt wurden. Also
ich würde gerade sagen, die Frage ist,
eine original verpackte Kamera aus den 80ern auspacken und die geht nicht.
Ja, Überraschung, ne?
Ist aber auch nicht schlimm, das kriegt man hin, aber man muss es halt wissen.
In den meisten Fällen, ja.
Genau. Also das sind so Themen, wo wir noch weitermachen werden. Da gibt es also eigentlich endlos Möglichkeiten.
Aber, wie bei den Formaten.
Wie bei den Formaten. Und ich würde jetzt vorschlagen, wenn ihr Fragen habt, wenn wir vielleicht was noch nicht ausführlich besprochen haben, oder ihr habt direkt Fragen, entweder in die Kommentare von YouTube. Ich muss zugeben, in den Kommentaren von YouTube bin ich nicht ganz so unterwegs. Ihr könnt mir aber auch gerne E-Mail schreiben. E-Mails beantworte ich eigentlich so gut wie immer. Und dann kann man das Thema sicher noch weiter ausdiskutieren oder sogar nochmal einen Praxisworkshop oder ein eigenes neues Video dazu machen oder einen eigenen Podcast zu machen.
Ja, da sind wir halt auf die anderen auch ein bisschen angewiesen, was genau gewünscht ist. Wir können ja vieles umsetzen und sind da halt gerne für Anregungen offen.
Ja, ja, dann hoffe ich, euch hat es dieses Mal auch wieder Spaß gemacht und ein bisschen was gebracht, den Horizont erweitert, ein paar neue Ideen und vielleicht auch mal die analoge Kamera wieder auszupacken, die irgendwo im Regal schön aussieht, aber sonst nichts zu tun hat. Und einfach mal loslegen, kreativ sein und das wünsche ich allen. Und dann bedanke ich mich bei dir. Und
ich bedanke mich bei dir und ich werde jetzt meinen Sensor rundschneiden.
Genau. Bis zum nächsten Mal hier
auf Fotografie
pur. Macht's gut.